Gut mit euch zu sein heute Abend. Gut, dass der Herr da ist. Amen. Gut, dass wir ihn haben. Gut, dass wir ihn haben. Wir haben ja dieses Jahr eine Reise begonnen mit der Jahreslosung. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat, hinein in die Herrlichkeit Gottes, in Gottes Gegenwart. So sollen wir das miteinander tun. Wir haben gesprochen über das lebendige Wort Gottes, über die verschiedenen Bereiche von Wort, Graphe, Logos, Rhema. Wir sprachen darüber, wie sehr wir von Gott geliebt sind, unendlich, bedingungslos geliebt. Das muss mal jemand toppen. Das muss mal wirklich jemand toppen. Unendlich, bedingungslos geliebt. Das ist unser Herr. Und er wünscht sich, dass wir das miteinander genauso tun. Ich glaube, in dem Maß, in dem wir auch in einer guten persönlichen Beziehung zu ihm stehen, in dem Maß, glaube ich, wird das auch nach außen fruchten. Wir wollen ja so gerne Frucht bringen. Wir wollen auch so gerne das Richtige tun. Richtige Entscheidungen treffen, richtig verhalten, nicht anecken. Und Jesus sagt, das ist möglich. Es ist möglich, dass wir in einen Lebensstil hineinkommen und in diesem Lebensstil bewegen wir uns immer wieder vorwärts und der Herr begegnet uns auch darin. Ich möchte mit euch heute lesen aus Johannes 15. Johannes 15, ab Vers 1. Eins bis acht werden wir uns anschauen. Johannes 15, 1 bis 8. Im Vers 1 sagt Jesus: Ich bin der wahre Weinstock. Und mein Vater ist der Weingärtner. Wenn Jesus da sich so vorstellt und sagt, ich bin, dann ist das im Allgemeinen noch keiner großen Aufregung bei einem Juden, der es damals hörte, wert gewesen. Aber Jesus kommt und sagt, ego eimi, der gute Weinstock. Er benutzt da die Jahwe-Formel. Die benutzt er ja nur in ganz bestimmten Situationen, zum Beispiel, wenn wir sagen, ich bin das Brot des Lebens, ego eimi. Ich bin. Und jedes Mal, wenn er das sagt, dann entweder gibt es Aufregung, manchmal auch etwas Zustimmung. In einem Fall, als er sagt, ego emi, setzt das so eine Kraft frei, das war in Gethsemane, als man ihn verhaften wollte, dann sagt er, wen sucht ihr? Und dann sagen sie ja, diesen Jesus von Nazareth suchen wir. Und dann sagt er, so lesen wir bei uns, ich bin's. Aber im Grundtext steht, er sagt, ego eimi, ich bin. Und Bibelleser wissen, als er sagt, ego eimi, fallen die Soldaten um. Wie vom Blitz getroffen, möchte ich mal, fliegen und liegen alle am Boden. Dann rappeln sie sich wieder auf und dann verhaften sie ihn. Ego eimi, das ist, wenn wir zurückschauen in die Berufung des Mose, sein Senden nach Ägypten, dann sagt Mose, als Gott ihm erscheint, wer soll ich denn sagen, hätte mich gesandt? Wer hat mich zu euch gesandt? Wie ist denn dein Name, sein Name? Und dann sagt Gott, geh zum Volk Israel und sage ihnen, ich bin. Ich bin, der ich bin. Ich bin. Das ist mein Name, das wird er immer sein, ich bin. Und Jesus benutzt im Griechischen, ist es dann die Form ego eimi, ich bin. Ich bin das Brot des Lebens, ego eimi, das Brot des Lebens. Damit sagt er, ich, Jahwe, Gott, bin das Brot des Lebens. Ego eimi, der gute Hirte, ich bin der gute Hirte. Ich, Jahwe, er sagt immer wieder, da haben wir auch wieder die Anlehnung an David, seine Psalmen, der Herr ist mein Hirte. Ja, Jesus sagt, ego eimi, ich bin, ich, Jahwe, bin der gute Hirte. Diese Formel kommt in verschiedenen, oder diese Art, ja, diese Formel, so Aussprache Jesu, wo er seine, sich ganz klar hinstellt und sagt, ich komme vom Himmel, ich komme von meinem Vater, ich bin Gott. Und oft haben dann gerade die Juden dann Steine genommen und wollten ihn steinigen. Haben gesagt, das ist Gotteslästerung. Und Jesus sagt, ich bin es trotzdem und wir wissen, dass er es ist. Ego eimi, ich bin der wahre, der Aletinus, der wahre, echte, der wirkliche Weinstock. Es gibt in unserer Gesellschaft und im Leben so viele Weinstöcke, möchte ich mal sagen, die uns einladen, dass wir uns bei ihnen andocken. Nur um später festzustellen, dass es sauer ist, dass es schädlich ist, dass es vergiftet war, an dem wir uns angedockt haben. Und dass es uns nicht Heil und nicht Leben und nicht Fruchtbarkeit gebracht hat, sondern dass es uns Riesenschaden gebracht hat. Und Jesus sagt, ich bin der wahre, der Aletinus, der echte, der wirkliche Weinstock. Es mag sich vieles anbieten als Weinstock, dock mich an. Und die Verführung in unserer Zeit und der Christenheit ist sehr, sehr gewaltig, sehr groß. Gerade durch das Internet. Es ist ein großer Segen, im Internet einfach das Evangelium verbreiten zu können, die gute Nachricht von Jesus bis in die entferntesten Winkel dieser Erde hineinzutragen. Und das ist gewaltig, das ist stark. Wir selber nutzen ja das Internet. Und doch, es wird ja nicht nur die Wahrheit über das Internet verbreitet, sondern es sind ja so viele andere Kräfte und so viele andere Quellen, die sich anbieten als gute Quelle, wo du eingeladen wirst, komm, trink doch bei mir. Da wirst du deinen Durst gestillt bekommen. Und der Mensch ist auf der Suche, der Mensch ist durstig. Seine Seele will gestillt werden, der Hunger und der Durst der Seele will gestillt werden. Und Jesus hat gesagt, im Einklang mit seinem Vater und dem Heiligen Geist, euer Durst und euer Hunger kann nur bei mir gestillt werden, nur bei ihm, bei Jesus. Es gibt keine andere Quelle, wo unser seelischer, geistlicher Hunger gestillt werden kann, als nur bei ihm. Niemand, kein Pastor kann deinen Hunger stillen. Kein Seelsorger kann deinen Hunger stillen. Keine Konferenz kann deinen Hunger stillen. Kein noch so gutes Seminar kann deinen Hunger stillen. Geboren, um frei zu sein, Cleansing Stream, was wir bei uns machen, kann nicht deinen Hunger stillen. Es ist unmöglich. Es kann dir nur den Weg zeigen, den Weg ebnen und sagen, guck mal, da geht's zur Quelle. Da geht's zum Leben. Da geht es zum richtigen Weinstock. Da sollst du angedockt sein. Da sollst du eingepfropft werden. Da heraus sollst du dein Leben bekommen und schlussendlich auch tiefe, innere, seelische und geistliche Befriedigung. Jesus sagt, es gibt nur einen wahren, echten Weinstock. Es gibt nur eine Quelle, bei der du wirklich echt gesättigt werden kannst. Und er sagt, mein Vater, er ist der Weingärtner. Der Vater ist der Weingärtner. Georgos, ne? Jorge, Schorsch. Da haben wir den Schorsch hinten. Also Georgos, mein Vater ist der Weingärtner. Das heißt, wörtlich ist Georgos Landarbeiter, der Ackerbearbeiter. Mein Vater beackert den Boden. Mein Vater ist der, der damit arbeitet. Wir sehen hier einfach auch wieder dieses herrliche Teamwork von Jesus und dem Vater. Der Vater, der da arbeitet und Jesus, der als Weinstock sagt, du kannst bei mir eingepfropft werden. Du kannst das ein Teil der, oder Teil meines Lebens sein. Wir können zusammen den ganzen, den Weinstock und dann schließlich auch die Triebe und alles, die wir sind, bilden, kommen wir später noch her. Also, ego, emi, ich bin. Ich, Jahwe, sagt Jesus, ich, Gottes Sohn, ich, Gott, ich bin der wahre Weinstock. Ich bin der wirklich echte, wirkliche Weinstock. Wenn du wirklich zufriedengestellt werden willst in deinem Leben, dann musst du zu mir kommen. Jede Rebe, Vers 2 sagt er, jede Rebe in mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Die Anmerkung sagt, die hebt er hoch. Weiter unten werden wir hinterher lesen, das auch schlussendlich abgeschnitten wird. Aber ich glaube, dass Gott am Wirken und am Arbeiten ist, dass wenn wir nicht wirklich an dem Weinstock uns ausgerichtet haben, dann geht es schnell mit unserem Leben nach unten. Aber grundsätzlich ist es hier, nimmt er weg oder hebt er hoch, wie auch immer wir es wollen. Mir fiel beim Lesen dieses Verses in Johannes 15, Vers 2, erster Teil, fiel mir Römer 11, 22 oder kam mir da in den Sinn. In Römer 11, 22 heißt es, sieh nun die Güte Gottes und die Strenge Gottes. Er sagt, schau dir beides an. Schau dir an die Güte Gottes und schau dir die Strenge Gottes an. Gegen die, welche gefallen sind, Strenge. Gegen die, dich aber, Güte Gottes, wenn du an der Güte bleibst. Sonst wirst auch du herausgeschnitten werden. Also wir sehen, es gibt auch ein Herausschneiden, aber das ist nicht der Schwerpunkt. Sieh die Güte Gottes. Das Wort Güte ist Chrestotes und bedeutet die Freundlichkeit. Sieh die Güte, die Milde Gottes. Gott ist absolut freundlich. Und der Herr sagt, in Bezug auf uns, wenn wir das Evangelium in diese Welt hinaustragen, dann sollen die Menschen durch uns und an uns die Freundlichkeit Gottes schmecken. Die Freundlichkeit, seine Güte. Weil was sagt die Schrift? Was bewirkt Güte im Leben eines Menschen? Güte bringt dich zur Umkehr. Strafe, da hat man Angst, dann will man fliehen. Strafe, da möchte man nicht in der Nähe dieser Person sein. Aber Gott ist absolut freundlich. Er ist gütig. Aber er sagt, schau dir beides an. Schau dir an die Güte Gottes und schau dir genauso die Strenge Gottes an. Das Strenge, das Wort heißt Apotomia. Und es bedeutet Strenge, Bestimmtheit durchgreifen, die Haltung, in der man einen Vorgang abkürzt oder abschneidet. Strenge Gottes. Ich fand das sehr stark, also in den Vorbereitungen bei dieser Worterklärung kam mir ein Wort so in den Sinn, das hat mich dann besonders gefreut. Sieh an die Güte Gottes und sieh auch sein Durchgreifen. Also das hat mich einerseits ungeheuer beruhigt, andererseits aber ist es auch herausfordernd, nicht einfach die Dinge so laufen zu lassen. Aber sein Durchgreifen, wenn wir dann nun mal, er sagt ja, für die, die gefallen sind, er greift da durch. Warum? Weil Gott sagt, ich möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Gott will nicht den Tod des Sünders, das will er nicht. Jesus ist gekommen, damit jeder Sünder, jeder gottlose Mensch Leben empfangen kann und bleibendes ewiges Leben empfangen kann. Und deshalb greift Gott in unserem Leben manchmal durch. Muss er durchgreifen. Wenn wir uns auf Abwege begeben oder wenn gefallen sind oder nicht unsere Position, unsere Stellung am Weinstock innehalten, dann greift er ein. Und ich habe mir so gedacht, Gott sei Dank greift er ein. Er könnte uns ja auch einfach so vergammeln lassen, oder? Er könnte uns doch einfach hängen lassen. Sag, sieh zu, wie du fertig bist, ich habe dir doch den Weg gezeigt. Selber schuld, wenn du jetzt da unten wie so eine dumme Nuss rumhängst. Nein, aber er greift durch und mit Bestimmtheit. Er nimmt eine Haltung ein und sagt, diesen Vorgang deines Abfallens, diesen Vorgang, dass du dich entfernst und weggehst, da muss ich mal zwischen abschneiden, da muss ich mal mich dazwischen wenden, da muss ich jetzt mal durchgreifen, sonst landest du mir noch ganz im Ofen, wo dann schließlich der trockene Zweig verbrannt wird. Ich will aber nicht, dass du in diesem trockenen Ofen landest. Mein Wille ist, dass du lebst und dass du Frucht bringst. Und deshalb muss er durchgreifen. Gott sei Dank, oder? Er könnte uns doch einfach laufen lassen, macht er aber nicht. Und so, er sagt, sieh die Güte und die Strenge und dies auch diese Bestimmtheit. Also der Herr macht nicht so, so Larifari, naja, ich wollte dir mal so einen kleinen Wink mit dem Zaunfall geben. Der Heilige Geist kommt und spricht zu uns. Die Bibelschüler haben das gerade in einem der Unterrichtsseminare, da ist es, dass Gott uns Input gibt. Gott gibt uns Signale aus seinem Reich, von ihm her, durch den Heiligen Geist. Aber Gott möchte, dass das, wo er uns anspricht, was er uns gibt, er möchte, dass wir da antworten. Er möchte, dass wir darauf reagieren. Weil sonst nützt das ja gar nichts, wenn er mit uns redet. Ja. So, er will, dass wir reagieren auf das, was er tut. Und er sagt hier im Römerbrief der Apostel Paulus, er sagt, die Güte Gottes, die Freundlichkeit, schau sie dir an. Und ist so schön, schau dir erst mal an, dass Gott freundlich ist. Und wenn er tatsächlich genötigt ist, zu deinem Heil, zu deinem Besseren einzugreifen, damit du nicht wirklich oder dein Leben nicht den Bach runtergehst und er da durchgreifen muss und dieses Durchgreifen vielleicht manchmal auch so ist, dass es uns nicht gefällt, dass es uns nicht schmeckt, dann vergiss nie, dass er freundlich ist, denn zuerst hast du seine Freundlichkeit angeschaut. Schau an die Freundlichkeit Gottes. Aber dann schau auch an sein Durchgreifen. Und er sagt, gegen die, welche gefallen sind, Strenge, also durchgreifen. Und auch diesen Vorgang des Abfallens, Wegfallens, ich muss das irgendwie abkürzen. Ich muss dazwischen gehen, weil ich will nicht, dass du zugrunde gehst. Deshalb muss ich deinen Weg, den du dir gebahnt hast, der ins Verderben führt, der ins Abseits führt, deshalb muss ich diesen Weg abschneiden. Ich muss da eine Barrikade errichten. Muss sagen, stopp, hier darfst du nicht weiter. Das ist für mich nicht nur Strenge, das ist für mich Güte. Er könnte uns laufen lassen, wir könnten einfach ins Loch laufen können, aber er tut es nicht. Gegen die, welche gefallen sind, Strenge, gegen die dich aber Güte Gottes, wenn du an der Güte bleibst. Damit zeigt Jesus, dass man jederzeit auch seine Position und seinen Stand verlassen könnte. Sonst wirst auch du herausgeschnitten werden. Also es gibt auch ein abgeschnitten werden, herausschneiden. Da hat Jesus manche Bilder drüber gebraucht, zum Beispiel auch der fruchtbare, unfruchtbare Feigenbaum, wo dann nochmal, ein Jahr nochmal Dünger werfen, vielleicht bringt er doch Frucht. Aber dann kommt der Weingärtner, sein Vater, und sagt, es bringt nichts, er bringt keine Frucht, entferne ihn. Dann muss ganz neu begonnen werden, dass dieser Mensch neu evangelisiert wird, sage ich mal, missioniert wird, dass wir alles tun, damit er doch wieder hineinbegibt sich in Gott und doch noch vielleicht Frucht entstehen würde. Was bei Menschen unmöglich ist, ist immer noch möglich bei Gott. Und er sagt, jede Rebe in mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg oder die hebt er auf. Und jede Rebe, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringt. Die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringt. Naja, wir wollen ja eigentlich so schön, manchmal so schön charismatisch einfach unseren Weg laufen. Und sagen, es ist doch so schön und der Herr liebt mich und wenn ich falle, das Blut reinigt mich von aller Sünde und holter die Polter mal weiter so. Und wenn es wirklich zu eng wird, dann kann ich ja doch wieder kommen. Ja, wir können immer wieder kommen. Aber der Herr möchte uns reinigen. Er möchte in uns etwas bewirken. Und beachte, das alles tust du nicht. Der Vater hebt auf. Der Vater kommt mit Bestimmtheit und sagt, hier muss man einen Stopp rein. Der Vater kommt und sagt, du, ich reinige dich. Und ich glaube mal, dass wir das oft sehr falsch anpacken. Wir bemühen uns, Frucht zu bringen. Ich habe so viele Menschen im Laufe meines Dienstes kennengelernt, und das ist ja jetzt schon mal einige Jahrzehnte, die ich unterwegs bin, die versucht haben, Frucht zu bringen. Ich muss doch Frucht bringen. Und man wirkt und hängt und tut, und ich muss Frucht bringen. Dabei sagt der Herr, es ist ein ganz anderer Weg. Egal, wie du dich polierst, egal, was du mit dir anstellst, Du wirst nicht Frucht bringen aus dir heraus. Es ist nicht möglich. Ich habe zu Hause Weinstöcke. Und wenn Jesus sagt, ich bin der Weinstock, dann weiß ich, diese ganzen Reben, diese Triebe, diese Ranken, die da dran sind, die haben nur Leben, weil sie mit dem Hauptweinstock verbunden sind. Und sobald einer abgeknickt wird, dann verdorrt er, dann vertrocknet er. Ich weiß, im Natürlichen ist das manchmal schwierig. Ist mir zum Beispiel passiert, da war so ein Trieb, da habe ich gesagt, den will ich schön weiterleiten. Aber irgendwie war ich ein bisschen unvorsichtig und er knickte ab und er hing runter. Er hing runter, aber ab war er noch nicht. Also habe ich so gedacht, am besten ich hebe ihn hoch und binde ihn an. Manchmal ist es gelungen, habe die Wunde noch ein bisschen verheilen lassen, aber es ist nicht wirklich geworden. Und manches Mal bei dem Versuch, jetzt das doch in die richtige Position zu bringen, brach es dann ganz ab. Im Natürlichen passieren solche Dinge. Aber wenn der Herr mit uns arbeitet, da haben wir ganz andere Wege. Und er sagt zum Beispiel, das geknickte Rohr werde ich nicht abbrechen. Das, was wir nicht mehr heil kriegen, das, was wir nicht aufheben können, das, was wir nicht aufrichten können, er kann es immer noch und er tut es immer noch, weil er ist El Shaddai, Gott der Allmächtige. Er kann es. Aber es ist nicht unsere Mühe, es ist nicht unsere Aktion, die uns zur Frucht bringt. Wir haben nur einen Auftrag, den er sagt, wir kommen gleich drauf. Er sagt, jede Rebe, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringt. Wollen wir Reinigung zulassen? Oder wollen wir irgendwann vielleicht ein wilder Trieb werden? In Jeremia, glaube ich, ist es, da sagt Gott, fällt mir gerade so ein. Er sagt dort, ich hatte dich gepflanzt als edlen, guten Weinstock. Aber du bist mir irgendwie entartet. Aus dir ist ein Wildwuchs geworden. Der Herr möchte nicht, dass du und ich Wildwuchs werden. Er möchte, dass wir fruchtbar sind. Und deshalb reinigt er auch und deshalb geschieht auch Beschneidung. Vers 3 sagt er, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Ihr seid schon rein um des Logos willen. Ihr seid rein um des Logos willen, das ich zu euch geredet habe. Wir hatten das ja neulich, die Wirksamkeit des Logos. Was ist das Logos und was bewirkt das Logos oder wie wirkt es auch? Und ich erinnere da nochmal an Hebräer 4, dass wir es genommen haben, wo wir den Vers, den wir da durchgenommen haben, denn das Wort Gottes, das Wort Logos Gottes ist lebendig. Und wir haben auch festgestellt, dass dieses Logos Jesus ist. Im Anfang war das Logos, das Wort, und das Wort wurde Fleisch. Und das Wort war bei Gott, das Logos war bei Gott. Und dieses war am Anfang bei Gott. Und dann stehen wir später, alles ist durch dieses Logos, durch diesen Jesus gemacht. Und dieses Logos wurde Fleisch. Es kam als Person auf die Erde, Jesus. Dieses Wort, lebendiges Wort. Und wir haben uns da angeschaut, den Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 12, haben wir gesagt, dass dieses Logos ja in uns etwas bewirkt. Gott sagt nicht, klamüser du mal bei dir auseinander, was richtig und falsch ist. Versuch das mal irgendwie bei dir auf die Reihe zu kriegen. Das ist ja manches Mal so ein Rat, den wir hören. Versuch's doch irgendwie mal auf die Reihe zu kriegen. Und je mehr wir es versuchen, auf die Reihe zu kriegen, umso mehr geht es schief. Aber im Hebräerbrief haben wir ja gelesen, dass dieser Jesus, der das Logos, das lebendige Logos ist, dieser Jesus ist in unser Leben gekommen. Und er sagt, ich, sagt er, trenne bei dir. Ich übernehme die Arbeit in deinem Menschsein. Ich teile, was geistlich ist, was seelisch ist, was körperlich ist. Der Herr sagt, ich bringe das auseinander. Er, das Logos, haben wir im Hebräerbrief gelesen, ist lebendig. Es ist nicht tot, weil Jesus lebt. Dieses Logos ist lebendig. Und dieser lebendige Jesus sagt, ich teile das bei dir. Denn wir würden wahrscheinlich manchmal wegschneiden, was gar nicht weggeschnitten werden muss und würden wachsen lassen, was eigentlich gar nicht wachsen dürfte. Aber wenn wir es dem Herrn überlassen, da kommt der Herr da rein und er macht das genau auf himmlisch-göttliche, weise Art. Und er macht es immer richtig. Hallo? Er macht's immer richtig. Seid ihr mit mir? Er macht's immer richtig. Weißt du, es ist beruhigend. Ich weiß um manches Mühvolle in meinem Leben, wo ich gedacht habe, ändere das, mach das so, tu dies so, jenes so. Und weißt du, je schlimmer wird es manches Mal mit einem. Und dann gehst du einfach mal wieder zurück zu Jesus. Und dann gehst du einfach mal an seine Seite. Dann machst du einfach mal wieder deinen Wohnplatz bei ihm fest. Und dann verändern sich die Dinge. Er sagt hier, ihr seid schon rein um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Und dann kommt es, Vers 4, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Bleibt in mir. Dieses Wort bleiben, das griechische Wort heißt meno. Es bedeutet, da bleiben, sich aufhalten, seine Wohnung da einrichten, bei jemandem wohnen. Jesus sagt mir einmal, bleibt bei mir, wohnt bei mir, setzt euch an meine Seite, lasst uns die Füße zusammen unter denselben Tisch stellen bei unserem himmlischen Vater. Wohnt bei mir. Es geht nicht um mühvolles Agieren. Bleibt bei mir. Mehr nur, wohnt, da bleiben. Lass dich nicht ablenken, lass dich nicht rausziehen, lass dich nicht wegbringen. Bleibe bei mir, bleibt in mir. Haltet euch bei mir auf. Das ist dieses Wort Meno. Da bleiben, sich aufhalten bei jemandem wohnen, einfach in Gemeinschaft mit jemandem bleiben. Jesus sagt, wenn ihr Frucht bringen wollt, dann gebe ich euch einen guten Rat. Bleibt bei mir, wohnt bei mir, habt Zeit mit mir, sitzt mit mir und ich werde das tun. Das, was du nicht vollbringen kannst, ich werde es in dir tun. Bleibt in mir. Und ich bleibe in euch, sagt er. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, das heißt, sie bleibt dran. Ich sagte es, wenn sie abgeknickt wird, ist sie abgetrennt vom Leben, abgetrennt vom Weinstock. Also je nach Witterung ist so ein abgeknickter Weinrebe, so ein Sprössling, je nach Witterung ist er noch eine ganze Zeit grün. Also jetzt diese Jahreszeit, gut, jetzt ist noch keiner gesprießt, aber wenn es kühles Wetter ist und dann knickt so ein Trieb ab oder du reißt ihn ganz ab und du sagst, okay, den schmeiße ich jetzt erstmal dann in die Ecke, in die Biotonne kommt er später. Und dann liegt er manchmal tagelang da und er ist immer noch grün. Aber du siehst, er ist welk. Er hat nicht mehr diese Energie, Kraft. Es steht nicht mehr gerade. Es hängt schlaff herum, liegt schlaff herum. Aber es ist immer noch grün. Sieht immer noch lebendig aus, ist aber nicht. Und so ist es auch mit uns. Wenn wir uns wegbringen lassen von Jesus, dann ist es sehr schnell, dass wir anfangen, wieder welk zu werden. Und dann haben wir keine Energie mehr, auch keine geistliche Energie, keine geistliche Kraft. Und dann versuchen wir irgendwie zu strampeln, was im Natürlichen ja gar nicht so möglich ist, dass wir dieser Sprössling, diese Rebe wieder sagt, oh, ich gehe an Weinstock, Herbert, bind mich mal fest oder klebt mich fest. Was da ja so gut wie unmöglich ist und nicht viel Sinn macht im Natürlichen. Aber im Geistlichen ist Gott, dem alle Dinge möglich sind, in der Lage und sagt, du, ich kann dich da wieder festmachen bei mir, wenn du es willst. Weil bei Gott ist es möglich. Bei uns nicht möglich. Und wenn du abgebrochen bist, du bist ja nicht mal mehr in der Lage, selbst irgendwie zurückzukommen. Du bist voll auf die Gnade Gottes angewiesen. Der Heilige Geist bewirkt dann in dir und sagt, tu Buße, kehr um, geh wieder zurück an den Weinstock. Und in diesem Rema, in diesem Wort, liegt auch die Kraft, dass wir wieder zu Jesus rangehen können und uns anlehnen können. Aus uns könnten wir das nicht mal produzieren. Wir werden uns das gleich noch anschauen. So, er sagt, bleibt in mir, wohnt bei mir. Wir waren ein Stück weiter. Nein, da waren wir. In mir, wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Unsere Seele ist oft so unruhig. Und wenn wir unseren Frieden und ich sag mal unsere Befriedigung nicht in Gott finden, wenn unsere Seele, unser Herz nicht in Gott zur Ruhe kommt, dann wird unsere Seele rastlos. Die Seele hat Hunger, die Seele hat Durst und sie sagt, wo kann ich endlich satt werden? Leider ist es so in unserem Leben, dass wir oft als Gläubige oder viele Gläubige dann nicht zu dem gehen, der satt macht. Wir meinen dann, eine Konferenz, die wird mich wieder auf Schwung bringen. Ja, da wirst du eine Konferenz, würde ich mal sagen, betrachte ich so, jemand nimmt dich und stellt dich mal wieder in eine Blumenvase oder in einen Eimer Wasser und du saugst dich wieder voll und irgendwie siehst du jetzt auf einmal wieder frisch aus. Aber das Wasser in dem Eimer, das ist schnell wieder alt und abgestanden. Das ist schnell wieder vorbei. Und dann, um wieder frisch zu werden, rennen wir zur nächsten Konferenz. Ich muss wieder in irgendeinen Eimer rein. Und so sind viele Gläubige Konferenzreisen. Wenn ich in die Bibel reinschaue, dann stelle ich fest, dass es dieses Verhalten so dort gar nicht gab. Heute ist es ja so, wir hören irgendwo ist ein Apostel, ein Prophet oder dergleichen und die ganze Christenheit jumpt in irgendeinen Flieger oder in die Autos oder in die Bahn und sagt, da müssen wir hin. Findest du in der Bibel nicht. Wisst ihr, wer in der Bibel unterwegs war und von Ort zu Ort jumpte? Die Apostel und die Propheten. Aber wir haben heute eine ganz Schieflage, meiner Meinung. Die Gläubigen werden ständig auf die geistliche auf ihre geistlichen Waggons geschickt und als Transportgut durch die Landschaft gekarrt. Das ist von Gott an sich so nicht vorgesehen. In der Bibel sehe ich, dass die Gemeinde vor Ort blieb, dass die Gemeinde ihre Position behielt und dass dann Männer und Frauen Gottes kamen und der Gemeinde vor Ort dienten. Hallo? Also so habe ich habe es nicht anders gefunden. Und aber es ist so schwierig oft oder sagen wir so, oft hat es die Ursache, wir wollen unseren Hunger stillen, wir wollen unseren Durst stillen, aber wir lassen uns ablenken von Jesus weg. Ich meine, wenn wir das schauen, was haben wir für Ereignisse hinter uns, auch in den vergangenen zwei Jahrzehnten, sage ich jetzt mal. Das ist ja, da gab es die Toronto-Sache. Ich spreche mich jetzt überhaupt erstmal gar nicht dagegen aus. Ich sage nur, da war die Toronto-Sache und alle fliegen durch die Welt. Dann war Pensacola, dann fliegen alle durch die Welt. Dann kam Lakeland und alle fliegen durch die Welt. Und so geht es weiter und weiter. Wir sind, ich weiß, vor ungefähr 10 Jahren, da waren wir noch in der Kirchenallee, dann kamen manchmal auf einmal so Leute rein und wir haben sie fröhlich begrüßt. Und ich sehe heute noch, und ich habe gedacht, mein lieber Schwan. Und dann kamen sie und dann haben sie auf den Boden bei uns geguckt. War ja auch leicht, der Teppich grau, man konnte vielleicht gut was sehen, dunkelgrau. Und dann kamen sie und ich sage, ja, wir gucken, ob bei euch auch schon das Gold gefallen ist. Und dann haben sie meine Jacke geguckt. Da hat irgendwie ein bisschen was geglitzert. Du, das Gold, Herbert. Ich sehe das heute noch. Das Gold. Verstehen? Dann sage ich, nee, das ist kein Gold. Da hat mich irgendeine Schwester, die hat in ihrem Make-up so Glitzerzeug und ist dann da drauf gekommen. Aber das ist kein Gold. Das ist kein Gold. Ich meine, Glitzerzeug kriegst du halt überall. Was mir immer auffällt bei diesen ganzen Phänomenen ist, man sucht Sensation, aber nicht Jesus. Solche Leute kamen dann nicht in die Gemeinde und sagen, wir wollen mit euch hier Jesus erleben. Sie haben geguckt, ob irgendwo Goldstaub lag. Verstehst du? Und da ist irgendwas verschoben. Da ist die Sensation. Oder wie las ich zum Beispiel... dass ein Prophet, er ist in einem Freimaurerorden und jemand aus seinem prophetischen, einer seiner Propheten ging und diente in einer Gemeinde. Und schwuppdiwupp, auf einmal wollen alle Leute in die Gemeinde. Was ist passiert? Seit dieser Prophet dort war, regnet es in der Gemeinde Engelsfedern. Die Leute regnen so Federn, fallen da vom Himmel, regnen Fehler vom Himmel. Das wäre, während die Engel aktiv werden, würden von ihren Federn welche runterfallen. Leute, ich muss diese Dinge hinterfragen, weil sie lenken mich ab von Jesus. Und weißt du, was die Leute tun? Sie reisen dorthin und sie suchen nicht Jesus, sie suchen Federn. Aber er ist nicht die Quelle. Sie suchen Federn. Und bitte, schau in die Bibel. Der Paulus hat die ganze damalige Welt mit seinen Mitarbeitern auf den Kopf gestellt. Ohne Goldstaub, ohne Federn, aber mit viel Schlägen. Mit viel Verachtung, mit viel Verspottung, mit vielen Schlägen. Verachtet, oft auch von den Gläubigen. Aber er ist nicht mit Federn und mit Gold. Er sagt, Leute, ihr müsst mir jetzt glauben. Nein, er sagt, da sind Federn gefallen. Oder wie, wenn du liest, dass jemand Leute sagt, du musst, weck die Engel auf. Gib ihr mal so einen Klaps, dass sie die Arbeit tun sollen. Weck die Engel auf. Wisst ihr, was das ist? Vermessenheit. Das ist eigentlich lästerhaft. Weil die Engel unterstehen Gott. Und die Bibel sagt, Gott setzt die Engel ein. Und wenn jemand Engel beauftragt, dann werde ich ihn meiden. Dann werde ich mich von solchen Menschen reinigen. Weil wir haben nicht die Aufgabe von Gott, Engel wohin zu stellen. Das ist die Sache des Vaters im Himmel. Aber der Mensch liebt Sensation. Und weißt du, man rennt all diesen Dingen nach und man wird nicht satt. Man kommt wieder zurück nach Hause, in seine Stadt, in sein Land, aber man ist nicht satt geworden. Du kannst auch bei all diesen Dingen nicht satt werden. Dein Hunger und dein Durst kann nur gestillt werden bei Jesus. Nur bei ihm. Er ist die Quelle des Lebens. Wen hilft, sag mir ehrlich, wem hilft es, wenn hier Gold rieseln würde? Wird dadurch der Charakter eines Menschen verändert? Nein. Die Menschen, die da rumtören, sie sind genauso in ihrem Charakter wie vorher. Sie leben wie vorher. Sie fühlen sich noch fast bestätigt. Ich kann so weiterleben, wie ich lebe, denn es fällt ja Goldstaub und die Engel federn auch. Leute, seid wachsam. Das ist Verführung. Das ist Verführung. Hallo? Und das will uns von Jesus ablenken. Jesus hat gesagt, in der Endzeit wird es so sein, es werden viele falsche Propheten und viele falsche Christusse kommen. Christusse heißt nicht, dass Leute sagen, sie sind Jesus, sondern Christusse heißt Gesalbte. Es werden viele Gesalbte kommen. Viele sagen, ich bin gesalbt, ein Gesalbter. Bei mir kannst du jetzt eine Transportation von Holy Spirit bekommen. Nein, ich kann dir den Heiligen Geist nicht geben. Weißt du, wer ihn dir gibt? Gott. Gott. Allein Gott. Hallo? Allein Gott. Und da müssen wir wachsam sein. Aber so vieles will uns ablenken. Und Jesus, er hat oben gesagt in Vers 1, Ego emi, ich bin der gute Weinstock. Und Jesus weiß um die Ablenkungen. Er weiß, wie seine Jünger, seine Apostel oft abgelenkt wurden. Er weiß um all diese Dinge. Und in Vers 5 kommt er dann nochmal rein. Er sagt, Ego emi. Ich, Jahwe, ich, Gottes Sohn, Jesus, ich bin dein Weinstock. Ich bin der gute Weinstock. Ihr seid Reben, Klemer, Sprössling, junger Zweig, also die Ranke am Weinstock. Ihr wisst dann vielleicht, wie es so ist, da ist der Weinstock und dann wachsen da im Frühjahr diese Ranken raus und an diesen Ranken, da bilden sich dann die Trauben. So, und Jesus sagt, du, ich bin der Weinstock, du bist die Ranke in mir drin, mit mir verwurzelt, mit mir verankert. Dadurch kriegst du Lebenssaft und Fülle und alles, was du brauchst. Und er sagt, deshalb wird bei dir an deiner Ranke Frucht wachsen. Deshalb gibt es bei dir Trauben, um es mal so zu sagen. Seid ihr mit mir? So, und er sagt, ich bin der Weinstock, Egoemi, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Eigentlich heißt es, weil ohne mich nicht, ihr könnt tun nichts. So. Also ohne mich könnt ihr nichts tun. Weil ohne mich nicht, ihr könnt tun nichts. Okay, also ohne mich könnt ihr nichts tun. Es geht, wenn du Frucht bringen willst, geht das nur bei mir. Sonst werden wir religiöse Werke tun. Sonst werden wir Werke tun aus unserer eigenen Anstrengung heraus. Und das zermürbt uns irgendwann. Das macht uns müde. Unsere Seele, die oft dann schwach und sowieso angeschlagen ist, die sich dann noch abmüht, irgendwie fruchtbar und zu sein, gute Werke zu vollbringen, sie ermattet ganz und dann haben wir dieses Buchstäbliche, dass wir sagen, ich krieche auf dem Zahnfleisch. So, wer in mir bleibt, Egoemi, ich bin der gute Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, wenn du in mir bleibst, ich bleibe in dir, macht er klar, dann wirst du viel Frucht bringen. Beachte das, nichts von Leistung. Es ist nur einfach in Verbindung mit Jesus. Nur einfach in Verbindung mit Jesus. Ich las mal von irgendeinem Bauern, Nord- oder Südvietnam war, es ist schon lange her, also ich lege jetzt nicht Wert, dass jeder Satz da so richtig ist, aber um den Punkt. Dieser Bauer, er war so hungrig nach Gott, er suchte nach Gott und er betete und dann hatte er eine Offenbarung von Jesus auf seinem Feld, auf seinem Acker. Jesus offenbarte sich ihm, wie heute viele Muslime das erleben, wie Jesus ihnen in Visionen oder auch in Träumen erscheint und sie bekehren sich. Und dieser Bauer, er bekehrte sich zu Jesus. Und er ging nach Hause zu seiner Frau und sagt, hör mal zu, Schatz, Jesus hat sich mir offenbart, ich habe Jesus heute auf dem Acker kennengelernt. Und die Frau bekam eine Offenbarung von Jesus und sie bekehrte sich auch. Bedachte, diese Bauern, die hatten keine Bibel, sie waren keine Christen. Aber dann hat ihnen Jesus gesagt, sie sollten sich jetzt taufen. Und dann sind sie hergegangen und dann haben sie sich beide getauft. Und dann fingen sie an, mit Jesus zu reden, mit Jesus zu leben. Und innerhalb nicht langer Zeit, ich glaube, sie hatten an die 150 Hauskreise, die entstanden wurden, ohne Bibel, ohne etwas, ohne Konferenz, ohne Staub, ohne Engelfedern, einfach weil Jesus da war. Hallo? Einfach weil Jesus da war. Und es ist Jesus, der es macht. Es ist der Heilige Geist, der es macht. Jesus sagt, die Dinge, die ich tue, tue ich durch den Finger Gottes. Und nicht durch irgendeine Transportation. Das geht nicht. Es funktioniert nicht. So, wenn jemand, Vers 6, wenn jemand nicht in mir bleibt, meno, wieder, bleiben, also wohnen, sich bei mir aufhält, bei mir dran bleibt, einfach, also wirklich auch dieses bei mir wohnen bleibt, sich bei mir angedockt hat oder eingepfropft hat, wie auch immer es wird, aber wer nicht bei mir wohnt, wenn jemand nicht in mir bleibt, bei mir wohnt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir beachte, wenn es heißt, diese Rebe, die sich vom Weinstock entfernt, verdorrt. Und ich meine, ich bin ja jedes Jahr, ich war letzte Woche auch schon im Garten, habe auch ein bisschen Triebe zurückgeschnitten und bei einem Baum habe ich dann festgestellt, oh, der Trieb, der sieht noch schön kräftig aus, den lässt er einfach mal. Und dann guckte ich ihn mir genau an. Und dann stellte ich fest, der war total knochentrocken. Und dann habe ich ihn angepackt so und knack, war er ab. Ist ja klar. Warum? Er war tot. Also Jesus kommt nicht und sagt, ich schmeiße was Lebendiges in Feuer. Nicht etwas, was Leben hat, kommt ins Feuer. Sondern was Totes. Was habe ich getan? Das trockene Zeug weggenommen. Ich habe nicht zu Marita gesagt, du stell diese trockenen Äste nochmal in die Blumenvase, vielleicht wird ja nochmal was. Nein, ich habe sie genommen und die Raffaela hat mitgeholfen und wir haben in die Schubkarre und sie kam auf den Komposthaufen, auf den Grünzeughaufen. Warum? Sie ist nicht mehr, sie waren tot, es war kein Leben mehr da. Aber die gesunden Äste, die ließ ich natürlich, soweit es nötig war. Weil es muss ja, der Baum soll ja auch in die richtige Richtung wachsen. Und der Herr macht das genauso mit uns, dass wir in die richtige Richtung wachsen. Der Darius, der hat Erfahrung mit Bäume schneiden. Nur, er wird hier keine Baumschneidekonferenz berufen, in der er dann bei dir rumsägen darf. Das lassen wir doch wieder bei uns selber den Herrn machen, nicht wahr? So, es wird ins Feuer gerufen. Wenn ihr in mir bleibt, Vers 7, und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch gegeben werden. Es wird euch geschehen. Ist doch enorm. Ich stelle mir dann die Frage, wenn ich bete und gewisse Dinge geschehen nicht, inwieweit, erstmal müssen wir klären, ist das der Wille Gottes, worum wir beten? Und die andere Seite, die wir uns immer fragen müssen, bin ich angedockt? Bin ich in seinem Willen? Bin ich in seinem Lebensfluss drin? Aber grundsätzlich sagt er, wenn ihr in mir bleibt, also bei mir bleibt, bei mir wohnt, euch bei mir aufhaltet, das ist wieder dieses Meno, wenn ihr das, so werdet ihr bitten, da kommt Aiteo, bitten, verlangen oder begehren. Da gibt es einen Unterschied zu Erotao, steht bei uns in der Bibel auch, bitten. Das bedeutet, dass der Bittende auf der gleichen Ebene wie der Geber steht. So bezeichnet Aiteo, dass ein Geringerer von einem Überlegenen etwas erbittet. Also ist Gott uns überlegen? Er ist uns überlegen. Deshalb ist Aiteo, wir bitten zu ihm, wir tragen ihm vor, sagen, Vater, darum bitte ich jetzt. Das ist mein Anliegen. Und Jesus sagt, wenn du so kommst zum Vater, und an anderer Stelle sagt er, wenn es im Willen des Vaters ist, dann wird das geschehen, worum du ihn bittest. Der Vater wird es dir geben. Ihr merkt, dass der Herr ist da irgendwie unkompliziert. Ich habe gesagt, vielleicht sind wir im Denken so kompliziert, dass wir denken so, weil in unseren Gebeten ist es ja meistens so, dass wir sagen, Herr, ich habe folgendes Gebet, folgende Bitte und Herr, bitte mach es so und so und so. Und dann kommt nichts. Warum? Weil Gott sagt, so und so möchte ich es aber nicht machen. Ich würde es ja schon gern machen, aber nicht so und so. Deshalb sagt Paulus, betet bei jeder Gelegenheit im Geist. Weil mit unserer Vernunft, dann bitten wir von Gott, Gott sagt, tut mir leid, also auf die Art kann ich es dir leider nicht geben. Ich kann dir so nicht geben. Das ist jetzt gerade nicht mit einem Einklang mit mir. Würde dir es gern geben, aber wenn du es so willst, dann nicht. Aber wenn du es mir überlassen würdest, wie ich es dir gebe, dann sind wir Partner. Gott sagt, Jesus sagt, mein Vater wird es euch geben, so ihr etwas nach seinem Willen bittet. Vater, das ist da mein Anliegen, darum bitte ich dich. Kurz, knackig, darum bitte ich, Vater. Und dann bleibe ich vor ihm. Und der Vater wird sagen, ja, das ist in meinem Willen, ich gebe es dir. Interessanterweise, hier steht ja noch ein Wort, er sagt ja oben, wir hatten oben, dass ihr seid schon rein um des Logos, um des Wortes willen, aber hier unten steht, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte, da steht nicht Logos, da steht Rema. Und meine Rema in euch bleiben, wenn sie bei euch, wenn du sie verwahrst in dir, wenn das Rema bei dir bleibt, wenn du es nicht loslässt. Was haben wir gesagt, was Rema ist? Wir hatten ja darüber gesprochen. Wir hatten über das Logos gesprochen. Wir hatten dann über Rema gesprochen. Rema, damit ist ein Offenbarungswort von Gott gemeint. Es ist das Wort, das Gott in deinen und meinen Geist hineinspricht und das er durch den Heiligen Geist lebendig macht. So dass man weiß, und wie wir in der Bibel das auch immer wieder finden, es war ihm durch den Heiligen Geist geoffenbart worden. Auf einmal wird dir durch den Heiligen Geist geoffenbart, ja, das ist es. Einfache Form, jemand lebt immer in Verdammnis und Anklage und meint, ich kann Gott nicht genügen, ich kann Gott nicht zufriedenstellen. Und auf einmal stellt er fest, dass er Gottes Gerechtigkeit ist, dass ihm alle Schuld vergeben ist und er von aller Schuld gereinigt ist. Bis da hat er... Es ist oft, dass Menschen sagen, Herbert, ich bete jeden Tag, dass Gott mir meine Schuld vergibt. Ja, ich sage, immer neue Schuld? Nee, die von früher. Ja, ich sage, warum? Ich sage, wenn du einmal gekommen bist, ist es vergeben. Ja, aber weißt du, auf einmal macht es bei einem Menschen, ich sage mal, Pläng, das Licht geht an. auf einmal, mir ist ja vergeben. Die Vergangenheit ist ja vorbei. Das ist ein Remes, eine Offenbarung. Das ist zwar eine Offenbarung aus dem Logos, aus dem Wort Gottes, eine Offenbarung aus der Graphe, aus der Schrift. Denn dieses Buch, die Bibel, ist die Schrift. Und das Logos ist der gesamte Ratschluss Gottes. Der passt nicht in ein Buch rein. Jesus passt auch nicht in ein Buch rein. Aber da nimmt Jesus aus der Graphe, aus der Schrift, der Heilige Geist, aus dem Logos, oder auch, dass er zu uns spricht, wo es im Einklang mit dem Wort Gottes ist. Und auf einmal wissen wir, ja, das ist es. Ja, wir bitten Gott zum Beispiel um die richtige Wohnung, sage ich jetzt mal. Wir sagen, Herr, um die richtige Wohnung. Und dann gehen wir her und dann schauen wir uns vielleicht eine an und dann, naja, so ganz habe ich da nicht so die Ruhe drin. Dann solltest du die Wohnung nicht nehmen. Weil der Heilige Geist bezeugt deinem Geist, da gibt es vielleicht irgendwo einen Haken. Nimm sie nicht. Wenn das richtig wäre, dann würdest du wissen und Frieden in dir haben, wirst du wissen, das ist sie. Das ist mir von Gott geschenkt. Und dann behält man es. Und genauso aber gehen wir zurück zur Vergebung. Mir ist vergeben. Auf einmal ist wie eine Offenbarung vom Himmel. Ich genüge Gott. Ich bin Gottes Gerechtigkeit. Jawohl, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Hausgenosse Gottes. Und dann, das ist auf einmal wie in einem Moment der Offenbarung, eine Euphorie kommt vielleicht sogar, vielleicht auch nicht. Und du weißt, ja, das ist jetzt mein. Das ist jetzt mein Zustand. Das bin ich. Das ist dir offenbart worden. Und du sagst, Halleluja, danke Herr. Aber der Alltag wird kommen. Der Alltag wird kommen und wird dir das stehlen wollen. Und deshalb sagt er interessanterweise, wenn du bei dem Rema bleibst, bleibe bei dem Rema, bleibe bei der Offenbarung, die Gott dir gegeben hat. Weil es gibt Umstände, Situationen, es gibt falsche Lehren und alles Mögliche. Alles wird dir irgendwie versuchen, das, was Gott dir geschenkt hat, streitig zu machen. Der Teufel ist ständig mit seinen Herrschaften unterwegs, sowohl geistlicher und irdischer Natur. Er ist ständig mit seinen Herrschaften unterwegs, um uns irgendwie immer von Jesus wegzulenken. Immer uns dahin zu bringen, dass wir meinen, naja, vielleicht genüge ich ja doch nicht. Vielleicht sollte ich ja doch, vielleicht klagt Gott mich ja doch an, aber die Bibel sagt, Gott klagt uns nicht an. Er verdammt uns nicht. Er verurteilt uns nicht, weil Jesus unser Verdammnis getragen hat. Wenn dir das einmal pläng in deiner Kiste, im Hirn, im Herz, in deinen Gefühlen, wenn das auf einmal dir in deinem Geist klar wird, alle Verdammnis trug Jesus und ich bin frei von Verdammnis. Wenn dir das als Offenbarung mal wird, du, da können sie dich kreuzigen und du lässt es nicht mehr los. Halleluja. Wolltest du jetzt gekreuzigt werden oder wegen der Offenbarung? Okay, ja, gut. Okay. So. Das ist so. Wenn ihr, Gott will sich uns offenbaren. Meine Schafe hören meine Stimme. Und sie gehen zur Konferenz. Sie suchen nach Federn. Sie suchen nach Goldstaub. Nein, Jesus wird dich nicht zu Goldstaub und Federn führen. Glaub es mir. Es ist auch teuer, überall dahin zu fahren. Dann schaff dir einen Hühnerstall an und dann hast du auch Federn, wenn du unbedingt Federn willst. Aber bitte, okay? Ich weiß, ich will ja nicht spotten, aber ich tue es ja ein bisschen. Okay, also, aber ich will, dass du es verstehst. Wir docken uns bei Jesus an. Wer bei mir wohnen bleibt, wer bei mir dran bleibt, der wird Frucht bringen. Der wird Frucht bringen. Und interessant, es wäre zu viel. Man könnte jedes Wort anschauen. Es gibt unsere Sprache oft nicht so her. Er sagt, wer in mir bleibt und du bleibst, das ist ein kontinuierlicher Vorgang. Da wird dich was raus, der Grundtext vermittelt uns dieses so, es will dich immer wieder was da rausholen. Aber du triffst eine neue Entscheidung. Nein, ich bleibe an ihm dran. Und dann will dich wieder was rausholen. Du sagst, nein, aber ich bleibe bei ihm dran. Vielleicht bist du manchmal abgedriftet. Und was haben wir? 1. Johannes 2, Vers 1. Wenn jemand das Ziel verfehlt, in die Irre geht, was passiert dann? Dann haben wir Parakletos Jesus bei uns, der uns sagt, da geht's lang zum Vater. Versteht? Wir haben jemanden, der mit uns ist, der uns begleitet, der uns an, der Heilige Geist bindet dich und mich an Jesus, der die Quelle ist. Der Heilige Geist tut sein wunderbares Werk. Das ist nicht unsere Anstrengung, es ist nicht unsere Kraft. Es ist er. alles ist er geschenkt. Er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Steht nichts, dass wir was verdienen müssen. Schenken. Aber man muss die Geschenke auspacken. Wenn du ein Geschenk kriegst und du stellst es ins Regal, dann gehört es zwar dir, aber du wirst niemals in den Genuss dieses Geschenkes kommen, wenn du nicht auspackst. Ich weiß, manche Geschenke, die du kriegst, sagst du, hätte ich lieber nicht ausgepackt, das ist mir der Genuss vergangen. Kann ja alles sein, aber wie auch immer, verstehst du, was ich meine? Aber normalerweise, man freut sich über ein Geschenk. Und Jesus, glaub mir, da sind keine versteckten Scherzartikel in seinem Paket drin. Aus seiner Fülle nehmen wir. Wir nehmen und empfangen. Wenn ihr in mir bleibt und mein Rema in euch bleibt, dann werdet ihr bitten, was ihr... Und weißt du was? Ich finde das auch stark. Nicht, weil die Grafe in euch bleibt, sondern das Rema. Dieses, was Gott dir als Offenbarung gegeben hat, glaub mir, die Umstände, der Teufel und vieles mehr, wird versuchen, dir zu sagen, naja, vielleicht hast du dich geirrt, vielleicht war es ja doch nicht Gott, vielleicht war ja dieses, alle irren sich mal. Es wird alles, vieles geben, was versucht, dich wegzunehmen. Aber du wusstest in einem Moment, das hat mir der Vater im Himmel geoffenbart. So wie Jesus zum Petrus sagt, Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater, der im Himmel ist. Du weißt, du hast eine Offenbarung. Und Jesus sagt, bei dieser Offenbarung, die er dir geschenkt hat, wohne bei ihr. Behalte sie fest. Lass sie einen Wohnraum bei dir haben. Und du wirst den Vater bitten. Und ich garantiere dir, das, was Gott dir geschenkt hat, was er dir offenbart hat, das, was er dir gezeigt hat, was er dir gegeben hat, du wirst es empfangen. Die Umstände werden vielleicht dagegen sprechen. Und es ist manches Mal, Menschen haben eine Prophetie bekommen, ein Wort vom Herrn bekommen. Und dann, auf einmal, es tritt nicht ein. Wir denken manchmal, jetzt muss es gleich passieren. Und irgendwie, nein, wir müssen das dann verwahren. Wir müssen das aufheben. Und wir müssen sagen, Vater, du hast es mir geoffenbart, du hast es mir zugesprochen. Und ich glaube, dass du es mir auch geben wirst. Ich glaube es, Herr. Ich glaube es. Es ist dein Wille. Und dann bleiben wir dabei. Aber viele Leute sagen, naja, jetzt ist es nicht eingetroffen. Naja, das war es wohl doch nicht. Wir bleiben nicht bei dem Rema wohnen. Bei dem, was Gott uns geoffenbart hat. Wir bleiben nicht dabei wohnen. Wir lassen das Wort, was er uns geschenkt hat, wieder los. Und dann empfangen wir es nicht. Dann sind wir aber schnell dabei, sagen, falscher Prophet. Was der da gesagt hat, falsche Weissagung, obwohl Weissagung ist ja Auferbauung, Ermutigung, Trost, ist ja nicht jetzt, um eine Zukunft da zu weisen, sondern da werden wir geleitet, auch durch den Heiligen Geist. Und ein Prophet ist auch nicht zuständig, um dir zu sagen, wen du heiraten sollst und wo du es lang gehen soll. Wenn das einmal offenbar wird, dann wirst du vorher wissen, wen du heiraten sollst und wen nicht. Ja, aber nicht so komisches Zeug, der Herr zeigt mir, du sollst die und die heiraten. Ja. Wenn mir das ein Prophet sagen würde und ich hätte kein Zeugnis dafür und ich wäre ledig, dann würde ich sagen, heirate sie doch selber. Darüber, wo ich kein Zeugnis habe, das muss ich nicht annehmen. Das muss ich überhaupt nicht annehmen. Muss ich nicht annehmen. Ja? Es kann doch nicht jemand sagen, wen ich heiraten soll. Okay? Das müssen du und ich schon selber entscheiden. Wie gesagt, ich bin verheiratet, also nicht, dass ihr jetzt eure prophetische Begabung da irgendwie ausgraben wollt. Okay. Also, wenn ihr in mir bleibt und mein Rema in euch bleiben, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und es geht hier um das, was uns geoffenbart worden ist. Was Gott gesagt hat, das möchte ich gern durchbringen. Das möchte ich, dass es geschieht. Das möchte ich, dass du in deinem Dienst vorantreibst. Das möchte ich, dass diese Dinge geschehen. Und dann sagt die Schrift auch, und wenn es verzieht, wenn die Verheißung Gottes verzieht, harre ihrer, bleib dabei, sie wird gewiss eintreffen. Wenn du und ich dabei bleiben, wird es eintreffen. Aber es gibt Behinderungen. Paulus hatte oft sich vorgenommen, Gemeinden zu besuchen. Und er sagt, ich konnte nicht zu euch kommen, der Teufel hat es verhindert. Zum Beispiel. Ja? Ganz einfach. Und dass wir müssen einfach die Dinge anschauen und nicht so im Überflug immer agieren. Johannes 16 sagt Jesus, er hatte gerade seinen Jüngern gesagt, dass er geht. Zu seinem Vater geht und dass er bald sterben wird. Das hat er ihnen schon ein paar Mal gesagt, aber irgendwie haben sie ihn wahrscheinlich nicht so ernst genommen. Aber jetzt in Johannes 16 sagt er, auch ihr nun nachdem er ihnen das gesagt hat, auch ihr nun habt jetzt Traurigkeit, aber ich werde euch wiedersehen und euer Herz wird sich freuen und eure Freude nimmt niemand von euch. Und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr den Vater bitten werdet. Also er sagt, es wird ein Tag kommen, da werde ich zum Vater gehen. Und dann werdet ihr nicht mehr zu mir kommen und mit mir, bei mir bitten und mit mir besprechen. Da steht übrigens Erotao, er hat mit ihnen zu Lebzeiten auf der Erde auf Augenhöhe gesprochen, von Mensch zu Mensch. Er war Gottes Sohn, aber er ist auch Menschensohn. Er sagt, da werdet ihr nicht mehr zu mir kommen, ich werde nicht mehr derjenige sein, sondern der Vater selbst hat euch lieb. Ihr könnt direkt zum Vater gehen, was ihr den Vater bitten würdet, werdet in meinem Namen, wird er euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen, bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Völlig, dieses Wort heißt überfließend. Ein Gefäß steht da und du kippst rein und kippst rein und kippst rein und es läuft und läuft und fließt über und fließt über und fließt über. Er sagt, das wird es bei dir bewirken. Gott wird dein Gebet beantworten und das wird in dir Freude auslösen. Das löst auch Freude aus, stimmt's? Und wir sollten bei ihm bleiben und ihm vertrauen. Dies habe ich in Bildreden zu euch geredet. Es kommt die Stunde, da ich nicht mehr in Bildreden zu euch spreche, sondern euch offen von dem Vater verkündigen werde. An jenem Tag werdet ihr bitten, in meinem Namen, und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde. Ich habe euch ja mal gezeigt, dass Jesus überhaupt nicht mehr betet. Braucht er nicht. Wir gehen direkt zum Vater. Er ist die Tür zum Vater. Und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde, sondern der Vater selbst hat euch lieb, weil ihr mich geliebt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Der Vater selbst hat euch lieb. Da steht eigenartigerweise nicht das Wort Agape, göttliche Liebe, sondern da steht Philio. Der Vater hat euch lieb. Der Vater ist selber die Erklärung des Wortes Philio. Sagt, gut Freund sein, lieben, lieb haben, jemand gern haben. Der Vater selbst ist mit euch gut Freund. Der Vater selbst hat euch lieb. Der Vater ist voll auf eurer Seite. Ich finde das stark. Agape ist, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Da ist das Wort Agape drin. Alle Menschen liebt Gott und will alle gerettet werden. Und er liebt sie, wie stur und wie bockig und wie krumm und wie lumpig sie sind in ihrem Charakter und Wesen und Art und was weiß ich. Er liebt sie. Er liebte dich und mich, als wir noch die größten Schurken waren. Als wir die größten Sünder waren. Er liebte uns und nahm uns ganz einfach so, wie wir waren. Und sagt, ich werde dich verändern, wenn du das zulässt. Aber hier sagt er, der Vater ist gut Freund mit euch. Philio, der Vater selbst hat euch lieb. Er ist gut Freund mit euch. Der Vater betrachtet dich in enger, freundschaftlicher Liebe. Wenn du das mal als Offenbarung hast, dann lässt du dich danach auch kreuzigen und lässt es nicht mehr los. Dann sagst du, der kann es mich umbringen. Ich weiß, er liebt mich nicht nur als Gott. Ich weiß, er liebt mich, wie ein Freund einen Freund liebt. Wenn dir das mal klar wird, und so liebt er dich, mein Bruder, meine Schwester, so liebt er dich. Und wenn dir das mal zum Rema wird, zu einer göttlichen Offenbarung wird, wenn du weißt, der Vater liebt mich wie ein Freund, dann kann dir das niemand mehr nehmen. Er liebt mich. Er liebt mich. Ich bin ein Freund Gottes. Ich hatte vor ein paar Jahren ja mal drüber gesprochen. Gott sucht Freunde. Gott sucht nicht nur einfach nur Nachfolger und irgendwelche, die die Spur halten. Nein, er sucht Freunde. Er möchte Freundschaft mit dir und mir. Weil ihr mich geliebt, ich bin, Vers 28, ich bin von dem Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Wieder verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Und sie sagen dann, jetzt sprichst du frei heraus, jetzt verstehen wir, was du meinst. Jetzt haben wir es kapiert. Bisher haben wir mit dir gesprochen, dann hast du mit dem Vater über uns gesprochen, der Vater hat das dann erhört. Das haben wir jetzt kapiert. Wir haben jetzt kapiert, du gehst zum Vater, du bist die Tür zum Vater. Und jetzt haben wir kapiert, wir brauchen nicht über Jesus kommen, über dich sind wir reingekommen zum Vater. Wir können direkt mit Vater sprechen. Vater, das ist mein Anliegen. Und wenn du schaust, der Paulus, das fiel mir an, ich sagte ja schon mal, ich bin in einer Gemeinde aufgewachsen, da wurde nur Jesus angebetet. Jesus, Jesus, das ist okay. Aber dann entdeckte ich, dass der Paulus immer nur zu Gott, dem Vater, im Namen Jesu kam. Durch Jesus direkten Zugang zu Gott. Und so fing ich an, den Vater zu entdecken. Vor allem war immer, der Vater war für mich ja nicht relevant. Ihr wisst ja, oder die, die mich kennen, wissen, also hier ist, wie bei uns war Gewalttat. Pure, nackte, bösartige Gewalt im Haus. Also Vater von einem, wenn jemand sagte, ein Vater ist gut, dann hätte ich gesagt, kotz mich an. Aber ein Vater ist im Leben nicht gut. Und dann musste ich Gott, den Vater, da konnte ich Gott, den Vater kennen. Auf einmal merke ich, der Paulus spricht mit Gott wie mit seinem Vater und ermutigt uns, so zu ihm zu kommen, weil er auch unser Vater ist. Und wir sind gut Freund bei Gott. Hast du es schon entdeckt? Du kannst gut Freund sein. Gott betrachtet dich so. Er betrachtet dich auf eine ganz andere Art und Weise, als du dich oft betrachtest. Und zum Schluss Johannes 15, Vers 8. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Matthäus 5, 16 sagt dazu, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmel ist, verherrlichen. Weißt du, Jesus verändert uns. Jesus macht uns fruchtbar. Jesus bewirkt in uns, dass Frucht kommt. Das kommt nicht aus dir und aus mir. Du kannst zappeln, wie du willst. Du kannst dich anstrengen, wie du willst. Du kannst ein Haus verkaufen und es der JEB spenden. Du kommst dadurch nicht in eine andere Beziehung zu Gott. Es sei denn, wenn er sagt, verkauf es und spende es, dann will ich dir nicht im Wege stehen jetzt. Aber gut, weißt du, was ich meine? Es geht nicht da. Ich will nur sagen, du kannst dir nichts verdienen, du kannst dir nichts erkaufen, weil alles, was von Gott kommt, ist geschenkt. Alles ist geschenkt. Alles ist geschenkt. Er liebt uns. Absolut bedingungslos, unendlich bedingungslose Liebe. Und er sagt, deshalb sagt er, bleib nur an mir. Du kriegst das in dieser Welt nicht gebacken, Frucht zu bringen. Bleib bei mir dran, wohne bei mir. Einfach klemm dich bei mir dran. Was hat der Johannes? Der Johannes heißt es, der liebte Jesus so sehr, dass er ständig an seiner Brust war. Das heißt, ständig lehnte er sich bei Jesus an. Ich muss in der Nähe sein. Wir kennen Maria, Martha. Der Jesus kommt ins Haus und Martha sagt, ich werde ein gutes Mittagessen machen. Maria sagt, ich muss ihn hören. Ich brauche ihn. Das Mittagessen wird meine Seele nicht befriedigen. Kurzfristig wird es die Seele befriedigen und Jesus wird aus dem Haus gehen, wird in den nächsten Ort gehen oder in das nächste Haus gehen. Da wird Martha voller Glück in ihrer Seele sagen, oh, was habe ich diesen Jesus so toll versorgt. Ich spüre richtig die Kraft Gottes in mir, die das bewirkt hat, dass ich so schuften konnte. Oh, ich spüre es in mir. Oh, ich habe so toll geschafft. Weißt du, 1-2 Tage später, dann sind diese Hochgefühle weg. Vielleicht schon, wenn er weg ist und sagt, Maria, wasch mal das Geschirr mit ab. Immer muss ich alles allein machen. Weißt du, aber Maria, die wohnt bei Jesus, die bleibt bei ihm dann. Da geht Jesus weg, da kannst du das schmutzige Geschirr abwaschen, da kannst du sonst viele Aufgaben und Drangsale haben. Aber wenn du an ihm dran warst und bei ihm, an seinem Herzen lebst, dann hast du seine Stimme gehört, dann hast du bei ihm getrunken, dann hast du von ihm Leben bekommen. Und das erfüllt. Das erfüllt. Auch das, wir sind Menschen, die Dinge werden verbraucht. Deshalb sagte er, die immer wieder bei mir bleiben, immer wieder dranbleiben. Der Alltag ist so vielfältig. Unsere Gesellschaft, weißt du, wir haben Internet und wir zum Briefkasten laufen heute ein Großteil der Menschen nicht mehr. Du schickst E-Mails, SMS und sonst was durch die Welt. Und trotzdem, wir haben keine Zeit. Wir sind, als wenn uns der Teufel jagen würde. Wir haben keine Zeit. Und wir müssen uns einfach auch diese Zeit nehmen, sagen, mit diesem meinem Geliebten, mit diesem Jesus muss ich zusammen sein. Irgendwie, wenn du es nicht geschafft hast, musst du auch kein schlechtes Gewissen haben, dass du es nicht geschafft hast und dass er jetzt sauer ist. Und wenn du nächstes Mal kommst, dann wird er sagen, naja, jetzt kommst du wieder an. Nee. Er sagt, schön, dass du da bist. Ja. Und wenn du es erträgst, wird er sagen, hab gesehen, wie du dich abgeknechtet und abgeschuftet hast. Hab gesehen, wie du die Kurve nicht gekriegt hast. Aber hätte ich da was gesagt, dann hättest du noch gesagt, jetzt willst du mir noch Vorwürfe machen, Jesus. Nein. Er lässt uns dann und er sagt, ich werde dich schon wieder zu mir ziehen. Ich ziehe dich schon wieder zu mir. Er ist liebevoll, der Herr ist sanftmütig, er ist gütig, er ist freundlich. Ich sage nicht, dass du dich nicht weiter schulen oder trainieren musst und solltest. aber es wird nicht dein Leben erfüllen. Das beste Training einer Gemeinde oder Konferenz, was immer du willst, es gibt dir gewisse Inputs, aber es wird nicht dein Leben zum Frieden bringen. Es wird nicht die hungrige, durstige Seele stillen. Du wirst weiter hungrig bleiben. Du wirst wie bei Martha, die ich mal schnell Essen gekocht hat, wirst du sagen, wow, das hat mich voll aufgeputscht, wo ich jetzt war. War toll, war super. Aber dass dieses Hochgefühl vergeht. Was wirklich im Leben bleibt, ist eine Beziehung zu Jesus. Und die suche und die halte. Und dann bringst du Frucht, ohne Krampf, ohne Mühsal. Gott sagt für uns als seine Kinder, Mühe fügt er uns keine hinzu. Wir haben oft viele Mühen. Aber in meiner Bibel steht, dass Gott diese Mühen nicht verursacht. Du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege und sagst nicht, ich lasse es. Und deshalb hast du Probleme. Deshalb sind Kriege in deinem Leben. Deshalb sind so viele. Lies es nach, was er dazu sagt. Du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege und sagst nicht, ich lasse es. Wir müssen mal entscheiden, ich lasse es. Ich muss mal Jesus lassen. Ich muss zu Jesus gehen. Seine Offenbarung. Weißt du, wenn Gott uns in diese Stadt gestellt hat, und er hat uns in diese Stadt gestellt, dann hat er auch einen speziellen Auftrag, den wir in dieser Stadt leben können und leben sollen und auch leben werden, wenn wir an ihm bleiben. Das kannst du auswärts nicht bekommen, weil die Offenbarung gilt für diese Stadt. Und du kannst auch nicht eine Offenbarung für eine andere Stadt einfach hierher transportieren und sagen, hier machen wir es genauso. Das geht nicht, funktioniert nicht. Es bleibt dir und mir keine Wahl, bei Jesus sein und sagen, was hast du für meine Familie, für meine Gemeinde, für meine Stadt? Was möchtest du hier tun? Du kannst nicht Gemeinde sowieso sagen, die haben es so gemacht, jetzt machen wir es hier auch so. Das funktioniert nicht. Das ist Menschenwerk, da ist Religiosität. Und es wird nicht funktionieren, weil hier andere Menschen sind als in der anderen Stadt. Und deshalb müssen wir zu Jesus kommen und immer die Offenbarung frisch für uns suchen und auch frisch für unsere Gemeinde, frisch für unser Arbeitsfeld, in dem wir leben und frisch für unsere Nation, auch frisch für Europa. Wir können nicht einfach Offenbarungen, die andere über Europa haben, kopieren. Wir müssen schauen, Gott, was ist unser Part? Wie willst du mit uns und durch uns in Europa wirken? Das können wir nicht übernehmen von jemand anders. Wie willst du speziell mit uns umgehen, mit unserer Art, mit unserem Charakter, mit dem, so wie du uns gemacht hast und wo du uns hingebracht hast? Verstehst du? Wir müssen das immer alles frisch bei Jesus holen. Und dann werden wir Frucht bringen. Dann werden wir das, was er uns geschenkt hat, leben. Dann werden wir das tun. Die Menschen werden diese guten Früchte, die guten Werke sehen und sie werden Gott anbeten. Da ist nicht mal der Begriff Evangelisation drin. Sie gucken uns nur an und sie sagen, das will ich auch. Deshalb verkündigen wir auch nicht eine Kirche. Wir verkündigen nicht, kommen in Gemeinde sowieso, dann wird dir geholfen. Nein, wir sagen, ich habe eine Person kennengelernt, Jesus. Und du, ich will dich mit Jesus bekannt machen. Wir machen Menschen nicht, ja, in dem Sinn auch mit Gemeinde. Aber wisst ihr, es ist so, die Menschen werden niemals zuerst die Bibel lesen. Die lesen immer zuerst dich und mich. Sie lesen dich und mich. Was lesen sie an uns? Das schauen sie an. Und dann werden sie sagen, es ist Gott oder es ist nicht Gott. Und wenn sie an dir und mir Gott entdecken, dann werden sie sagen, jetzt will ich auch die Bibel mal gucken. Jetzt will ich mehr wissen, als was er. Das ist ganz anders. Bleibt in mir, wie die Rebe am Weinstock. Und ihr bringt viel Frucht. Und ihr bringt viel Frucht. Und ihr bringt viel Frucht. Ja, ich werde euch reinigen. Aber Herr, was ist, wenn ich auf dem Weg mich beschmutze, wenn ich falsche Einflüsse sind in mein Leben gekommen? Der Herr sagt, wenn du an mir bleibst, reinige ich dich. Zerbrich dir darüber mal nicht den Kopf. Wenn du an mir bleibst, ich reinige dich schon. Ich bringe dich schon in den richtigen Weg. Ist doch stark, oder? Wo bleibt da die Leistung? Nirgends. Was können wir tun? Sagen, danke, Jesus, dass du uns so einen leichten Weg gemacht hast. Das Leben hat Arbeit und Mühe oft genug. Gott fügt uns keine Mühen hinzu. Wir wohnen bei ihm. Wir bleiben dran bei ihm. Wir setzen uns auf seinen Schoß, möchte ich mal sagen. Wir gehen an seine Seite. Und wir sagen, Vater, von dir empfange ich. Im Namen Jesu. Und der Herr wird dir Dinge offenbaren. Diese Dinge werden dir ein Rema werden. Und du wirst sagen, ja, gut, ich habe gespürt, Gott hat zu mir gesprochen. Und dann nimmst du es und lebst es. Und dann wirst die Freude überfließen, sagt er, weil du diese Erfahrung machst. Rema, wie oft? Da steht nicht geschrieben, einmal jährlich oder alle 10 Jahre ein Rema. Ich glaube, jeden Tag können wir mit ihm reden und Offenbarung empfangen. Also mir geht es so immer wieder auch zu sagen, auch wenn Dinge sind, auch wenn manchmal Dinge oder Dienst schwer werden wollen, dann gehe ich zu ihm hin und sage, Herr, ich brauche dich jetzt einfach. Ich brauche dich. Da sagt er, ich erfrische dich. Mach dir keine Sorgen. Wo man dann merkt, dann kommen manchmal negative so Einflüsse rein, auch Richtung Irrlehre und so, wo du schaust und sagst, wie kann ich das lenken? Ich kann jemand vor den Kopf sagen, Irrlehre raus. Aber ich will ja doch jemanden gewinnen. Ich will, dass er von seinem falschen Denken wegkommt, in das Richtige kommt. Und da brauchst du Geduld. Oft. Aber manches Mal auch Handlungsweise. Manchmal auch diese Bestimmtheit, mit der du durchgreifst und sagst, das machen wir nicht mit. Da gehen wir nicht mit. Da sagen wir nicht Ja zu. Da sagen wir nicht Amen zu. Da sagen wir Stopp. Da ziehen wir die Reißleine. Sagen Stopp. Okay? Und für unser Leben auch, wenn wir merken, wenn du merkst, da läuft was schief, sag, Herr, gib mir die Gnade, einfach mal eine Reißleine zu ziehen, einen Stopp in meinem Leben zu machen. Herr, und wenn ich das zu dumm bin und das gar nicht sehe, stopp du mich doch einfach, Herr. Und er tut es immer mit Freundlichkeit. Immer mit Freundlichkeit. Kennst du den freundlichen Gott? Den freundlichen Gott und Vater? Genieße das Leben mit ihm. Genieße das Leben mit ihm. Und lass es andere sehen, dass du Gott, den Vater, dass du mit ihm in einem wirklich ja, freundlichen, freundschaftlichen Sohn-Tochter-Vater-Verhältnis bist und wie gut es dir tut. Dann werden andere sagen, ich brauche auch sowas, was mir so gut tut. Und sie folgen dir. Es wird, ich sage nichts mehr, wir machen Flyer und wir werden weiter drucken, wir werden sie weiter verteilen. Aber du bist der beste Flyer, der auf dieser Erde rumläuft. Du bist der beste Flyer, du und ich, wir sind die besten Flyer. Und sie sollen Gott in uns sehen. Ja? Sie sollen die Freundlichkeit und die Güte sehen. Das ist Gott. Diese Welt ist hart. Da ist eine Ellbogengesellschaft. Und jeder will sich irgendwie und muss sich teilweise behaupten. Per Zwang werden Quoten durchgesetzt, durch Politik und so weiter. Das muss jetzt durchgesetzt werden. Ob jemand das kann oder will, spielt keine Rolle. Bei Gott ist das anders. Wir boxen nicht mit den Armen. Wir schubsen keinen weg. Wir lästern nicht über andere. Wir sagen, Vater, du bist freundlich und gütig mit mir und so will ich auch sein. So will ich auch leben. Amen.